Sprüche 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort besänftigt den Zorn, doch ein kränkendes Wort heizt ihn an. Wurdest du schon einmal beleidigt? Wie hast du darauf reagiert? Hast du lautstark zurückgeschimpft? Oder hast du innerlich gebetet und bist ruhig geblieben? Das möge sich jeder fragen. Was sagt unser Herr Jesus? Er sagt in der Bergpredigt: Liebt eure Feinde. Segnet die, die euch fluchen. Tut Gutes denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Für die Beleidiger sollen wir beten. Und viele Christen haben das praktiziert in der Verfolgung, die eingesperrt wurden, gefoltert, misshandelt, sogar hingerichtet. Sie haben für ihre Feinde gebetet. Und das hat viele dieser Verfolger und Peiniger so beeindruckt, dass sie auch zum Herrn Jesus gekommen sind. Hätten sie zurückgeschlagen, sie verflucht, dann hätte sich sicherlich keiner bekehrt. Hätten sie gedacht, die sind ja auch nicht anders als alle. Aber die Menschen haben gemerkt, Christen haben eine Kraft, die wir nicht haben. Die Kraft des Herrn, die nicht das Böse mit Bösem vergilt, sondern mit Gutem. Liebet eure Feinde. Und der Herr Jesus selber ist ja das Beispiel. Er hat nicht zurückgescholten, als er gescholten wurde. Und selbst am Kreuz hat er noch gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eine sanfte Antwort besänftigt den Zorn, doch ein kränkendes Wort heizt ihn an. Das ist unser Vers. Wie reagierst du auf Hass und Beleidigung? Eine sanfte Antwort stillt den Zorn. Der andere kann da nicht mehr so zornig sein wie zuvor. Und er denkt nach, warum gibt der mir eine solche sanfte Antwort? Wenn du aber zurückschlägst, und sei es mit Worten, dann wird alles nur noch schlimmer. Soweit zu Vers 1. Wir gehen weiter zu Vers 2. Die Worte von Weisen fördern das Wissen. Der Mund von Narren schwatzt dummes Zeug. Bist du wissbegierig? Dann forsche nach der göttlichen Weisheit. In der Bibel findest du die Wahrheit über alle Fragen des Lebens und auch der Schöpfung und Geschichte. Du findest die Wahrheit über die Erschaffung der Welt in 6 Tagen. Du findest die Wahrheit über den Sündenfall und die Sintflut. Du findest die Wahrheit über die Geschichte Gottes mit den Menschen und Völkern. Du findest die Wahrheit über die Erlösung des Menschen durch Jesus Christus. Du findest die Wahrheit über das Leben mit dem Herrn, die christliche Ethik und auch über die zukünftigen Ereignisse, die Eschatologie. Das findest du alles in der Heiligen Schrift. In allen anderen Büchern dieser Welt, die nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben, die von Ideologien und Religionen dieser Welt geprägt sind, findest du sicherlich auch einige Richtigkeiten, aber sehr viel Falsches, sehr viel Falsches. Das nennt die Bibel dummes Zeug. Wenn wir nur einmal die Evolutionslehre als Beispiel nehmen, was wird da alles behauptet über Millionen Jahre, wie wenn die Menschen dabei gewesen wären. Aber kein Mensch hat das gesehen, sie fantasieren das, sie machen aus den Jahrtausenden, von denen die Bibel berichtet, einfach Millionen von Jahren. Und diese ganzen Messmethoden sind auch sehr fragwürdig und sagen letztendlich gar nicht so viel aus, wie immer behauptet wird. Jedenfalls, da wird Gott ersetzt durch das Zufallsprinzip und endlose Zeiträume, die man braucht, damit so viele Zufälle entstehen, dass das alles entstanden sein soll, was da behauptet wird. Also wenn Gott nicht mehr da sein soll, dann muss man eine endlose Kette von Zufällen konstruieren, damit dann das gleiche Ergebnis ergibt, wie wenn ein Gott das geschaffen hätte. Stellt euch mal vor, was jetzt Evolution angeht. Im Grunde denken sie ja, dass aus Materie Geistiges, Intelligentes entstanden sei. Ein einfaches Beispiel aus der Technik. Wie lange muss man Drähte in einer Box schütteln und andere Teile, bis ein Computer entsteht? Wie lange muss man die schütteln, per Zufall, bis sich das zusammenfügt, wenn keine Intelligenz da ist? Es würde nie funktionieren. Und so ist es auch mit der Schöpfung. Die ganzen Planeten, unsere menschliche Beschaffenheit, die Tiere, die Pflanzen, das alles wäre nie entstanden, wenn nicht ein intelligenter Planer, nämlich Gott, das gemacht hätte. Deshalb frage nicht da, wo Menschen sich für klug halten, aber in Wirklichkeit sind sie töricht, sondern da, wo Gott sein Wort geschrieben hat und uns die Wahrheit offenbart, suche und forsche in der Heiligen Schrift. Lies die Bibel und höre auch auf die Weisheit demütiger Bibellehrer, die sich der Bibel unterordnen. Leider gibt es auch andere Bibellehrer und Theologen, die sich über die Bibel stellen und durch Bibelkritik die Bibel zerpflücken und verändern. Auf die höre nicht. Wenn du auf die Bibel hörst und auf die Weisheit demütiger Bibellehrer, dann wirst du in der Weisheit wachsen. Soweit zu Vers 2. Das war der Vers, die Worte von Weisen fördern das Wissen, der Mund von Narren schwatzt dummes Zeug über Dinge, die er nicht versteht. Vers 3. Die Augen des Herrn sind an allen Orten, sie schauen auf Böse und Gute. Weil Gott Gott ist, weil er allmächtig und allwissend ist, kann er überall gleichzeitig sein und alles sehen. Auch bei 8 Milliarden Menschen kennt er jeden Einzelnen. Er kennt auch die, die schon verstorben sind. Und er weiß auch um die, die noch kommen werden. Er ist ewig und allwissend und allmächtig. Und Gott schaut sogar, was wir nicht können, in die Herzen aller Menschen. Unser Inneres ist ihm nicht verborgen. Das macht gläubige Menschen getrost. Sie wissen, Gott kennt mich, Gott liebt mich, Gott sieht mich. In ihm darf ich geborgen sein. Aber den Ungläubigen macht das, dass Gott alles sieht und weiß, Angst. Wenn es einen Gott gibt, dann weiß der alles, was ich mache und meine Sünde. Alles liegt wie ein offenes Buch vor ihm. Schreckliche Vorstellung für ungläubige Menschen. Manchmal auch für Gläubige, denn auch Gläubige können noch sündigen. Aber das brauchen wir nicht, und zwar Gott verstecken wie Adam. Gott weiß sowieso alles. Er möchte uns vor Sünde bewahren, und wenn wir doch versagt haben, bietet er uns die Vergebung an, wenn wir zu ihm umkehren und ihm das bekennen. Lebe mit Gott, bekenne ihm deine Schuld, wenn du versagt hast. Er ist ein liebender Vater, der den Menschen gerne vergibt, der zu ihm kommt. Die Augen des Herrn sind an allen Orten. Sie schauen auf Böse und auf Gute. Wir gehen weiter zu Vers 4. Wir machen immer ein halbes Kapitel. Ja. Vers 4 heißt, eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Hast du eine heilsame Zunge? Oder hast du ein loses Mundwerk? Immer wieder warnt uns das Buch der Sprüche und nicht nur dieses Buch vor Zungensünden. Auch im Jakobusbrief findet sich fast ein halbes Kapitel über dieses Thema. Die Gefahr der Zungensünden. Benutzt du, liebe Seele, deine Zunge dazu, den Menschen die rettende Botschaft zu sagen von Jesus Christus? Wenn du das tust, dann wirst du für solche Menschen, die das hören und für sich annehmen, ein Baum des Lebens sein, symbolisch gesagt. Sie werden durch diese Botschaft in das ewige Leben eingehen dürfen. In der Ewigkeit werden solche Menschen, die sich durch deine heilsamen Worte bekehrt haben, in der Ewigkeit werden sie sich bedanken, dass sie das Heil in Christus erfahren haben. Setze hierfür deine Zunge ein, um Gutes zu tun, zu sagen und vor allem die frohe Botschaft von Jesus Christus. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Wir sollen mit der Zunge nicht lästern, nicht lügen, nicht fluchen. Das würde den Geist verwunden. Wir gehen weiter zu Vers 5. Ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters. Wer aber auf die Zurechtweisung achtet, der wird klug. Hier finden wir wieder eine Warnung davor, aus der Erziehung Gottes und aus der Erziehung guter, weiser Eltern herauszutreten, die in Gottes Weisheit wandeln. Eine Warnung davor, eine Zurechtweisung zu verschmähen. Nein, es gilt, nimm dankbar eine Erziehung an, die heilsame Grenzen setzt. Was ist das für eine Erziehung, wo Kinder alles machen dürfen, was sie wollen? Jede Dummheit, sich jeder Gefahr ausliefern, keine Grenzen kennen. Nur wo Grenzen gesetzt werden aus Liebe, wird der Mensch vor Dummheiten bewahrt, vor Selbstzerstörung und Untergang. Deshalb bleibe du, auch wenn du schon erwachsen bist, bleibe in der Zucht Gottes. Gott züchtigt aus Liebe. Und das heißt, er setzt uns Grenzen. Er belohnt, aber straft auch, wenn wir Grenzen übertreten. Bleibe in der Zucht Gottes und deiner Eltern, die Gott fürchten. Und wenn du Kinder hast, dann halte sie in der Zucht und Ermahnung, damit sie auf dem guten Weg wandeln. Nur wer das tut, wird klug und wird auch Segen auf die Kinder legen. Leider ist es heute oft nicht mehr der Fall. Aber wir dürfen auch alle Eltern einladen, ihre Kinder ordentlich zu erziehen, gemäß dem Evangelium Gottes. Ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters. Wer aber auf die Zurechtweisung achtet, der wird klug. Das war Vers 5. Wir kommen zu Vers 6. Im Haus des Gerechten ist ein reicher Schatz, im Einkommen des Gottlosen aber ist Zerrüttung. Der Gerechte hat einen großen Schatz, und zwar an geistlichen Gütern. Der ist vielleicht nicht reich, was Geld und Gold angeht, aber er hat geistliche Güter. Der Gerechte, und das ist der Gottesfürchtige, der erlöste Mensch. Was sind solche geistlichen Güter? Nun, in erster Linie der Herr Jesus selber. Er ist praktisch die Fülle aller Weisheit und Erkenntnis, der allergrößte Schatz. Dann Gottes Wort, die Bibel, die Weisheit, die der Herr uns schenkt, der Glaube, das Gebet, der Gehorsam, auch die Versammlung der Heiligen, die Liebe zum Herrn und lauter solche Dinge, das sind alles geistliche Güter, auch die geistlichen Gaben, die der Herr seinen Jüngern zuteilt. Der Herr wird die Seinen geistlich versorgen und er wird sie auch, was das Materielle angeht, nicht im Stich lassen. Das lesen wir in der Bergpredigt. Da heißt es ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles, nämlich das, was er für das Leben braucht, auf der Erde zufallen. Nahrung, Kleidung, Obdach. Der Gerechte hat einen großen Schatz. Ein Reicher ohne Gott dagegen ist arm dran, auch wenn er viele Güter hat. Er baut sein ganzes Leben auf das Materielle, aber das kann schon morgen weg sein. Kommt ein Erdbeben, brechen Diebe ein, fallen die Aktienkurse, fressen die Motten seine Kleidung oder er bekommt eine solche Krankheit, dass sein ganzes Vermögen aufgezehrt wird. Also es gibt viele Dinge, dass Menschen plötzlich arm werden oder auch schleichend. Und wenn das ganze Herz daran hängt, dann bleibt nichts übrig. Dann sind solche Menschen arm dran. Die Bibel verurteilt den Reichtum nicht pauschal, aber dann, wenn ein Mensch sein ganzes Herz daran hängt und wenn er nicht bereit ist, mit anderen zu teilen. Es gibt viele Aussagen zum Thema Armut und Reichtum, das ist die Gesamtaussage. Aber gefährlich wird es, wenn der Reichtum oder auch irgendetwas anderes in unserem Leben zum Götzen wird. Dann ist es besser, arm zu sein und viele geistliche Güter zu haben, als äußerlich reich und den Herrn zu vergessen. Ich kenne arme Menschen, die sehr viel für andere tun und geben, was sie können. Das Schärflein der Witwe. Ich kenne auch Reiche, die viel tun für das Reich Gottes. Wir wollen das jetzt nicht verurteilen, wenn jemand reich ist. Aber wie gesagt, es kommt auch darauf an, wie er mit seinen Gütern umgeht. Wir gehen weiter zu Vers 7. Die Lippen der Weisen streuen Erkenntnis aus, aber das Herz der Toren Unrecht. Ihr seht, ich habe hier verschiedene Übersetzungen. Ich versuche immer die beste und verständlichste auszusuchen. Wovon das Herz voll ist, davon strömt der Mund über, so sagt unser Herr Jesus. Das heißt, dein Herzenszustand wird irgendwann offenbar durch dein Reden, so wie du dich ausdrückst, was dir wichtig ist, was dich bewegt, was du dauernd so auf der Zunge trägst. Bitte den Herrn um Reinigung deines Herzens, dann wird auch dein Reden sauber sein. Wir sollen keine Fäkalbegriffe verwenden. Wir sollen andere nicht beleidigen, beschimpfen, mit Worten verletzen. Auch beim Humor gibt es Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten. Andere nicht runtermachen oder lächerlich machen, ist auch alles sehr wichtig. Die rechte Erkenntnis, die der Herr uns schenken möchte, ist der Einblick in das Wesen Gottes, seine Liebe und Heiligkeit, seine Gebote. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, dürfen wir sie auch an Suchende weitergeben. Die Lippen der Weisen streuen Erkenntnis aus, aber das Herz der Toren, also der Narren, Unrecht. Vers 8. Das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel, also eine Abscheulichkeit. Aber das Gebet der Frommen ist ihm wohlgefällig. Gottlose Menschen vollziehen auch äußerliche Rituale. Das heißt, bei denen sind es wirklich nur äußerliche Rituale. Denn ihre Herzen sind nicht bei Gott, weil sie gar nicht an einen lebendigen Gott glauben. Aber Rituale haben auch gottlose Menschen. Und wenn es Freimaurerrituale sind, die glauben ja an den höchsten Weltenbaumeister, aber nicht an den Gott der Bibel und seinen Sohn Jesus Christus, der der einzige Weg zum Vater ist. Rituale gibt es in vielen Kulten, Religionen, Sekten, esoterischen Vereinigungen. Und doch kennen sie nicht den einzigen lebendigen Gott. Bestenfalls beschwören sie eine ominöse höhere Macht. Höhere Macht. Sie bewegen sich im Bereich des Aberglaubens und der okkulten Beschwörung. Und dahinter verbergen sich Dämonen, die dann Einfluss gewinnen können, wenn ein Mensch nicht den einzig wahren Gott im Namen Jesu Christi anruft, sondern irgendwelche anderen Mächte und Gewalten. Auch wer sich fromm gibt und äußerliche Opfer darbringt, ist dem Herrn ein Greuel, wenn das Herz nicht dabei ist. Da müssen auch wir Christen aufpassen, ob unser Gebet von ganzem Herzen erfolgt oder ob es ein heruntergeplappertes Geleier ist, wie es leider in manchen Gegenden ist, wo man das Vaterunser oder den Rosenkranz herunterleiert. Der Rosenkranz ist übrigens ein Gebet, in Anführungsstrichen, zu Verstorbenen, was die Bibel streng verbietet. Aber man kann auch das Vaterunser missbrauchen, indem man es gedankenlos herunterplappert. Der Herr Jesus sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Das ist Gott alles ein Greuel. Von Herzen beten. Bete von Herzen und sei ganz sein oder lass es ganz sein. So heißt auch ein bekannter Satz, der steht nicht in der Bibel, ist aber sehr weise. Ja, wir sollen beten und dürfen beten zum lebendigen Gott im Namen Jesu Christi mit aufrichtigem Herzen. Ein ernstliches Gebet wird der Herr erhören, so lesen wir im Jakobusbrief. Und er wird dieses Gebet erhören zu seiner Zeit und auf seine Weise, oft anders als wir es denken oder erwarten, weil Gott über unser Bitten und Verstehen weiß, was gut für uns und für die anderen ist. Soweit einige kurze Gedanken zum Thema Gebet. Könnte man doch vieles weitere sagen. In meinem Buch über die Bergpredigt habe ich ja ausführlich darüber geschrieben. Das war der Vers 8. Das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel, aber das Gebet der Frommen ist ihm wohlgefällig. Dann Vers 9. Der Weg der Gottlosen, vorher war es das Opfer, jetzt ist der Weg der Gottlosen, ist dem Herrn ein Greuel, eine Abscheulichkeit. Wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den hat er lieb. Hier steht, wer der Gerechtigkeit nachjagt. Aus uns haben wir keine Gerechtigkeit. Sie ist ein Geschenk Gottes. Und wer sie noch nicht hat, der soll nach ihr jagen, sie erstreben von ganzem Herzen. Dass der Herr Jesus uns sein weißes Gewand anzieht, gereinigt durch sein Blut am Kreuz auf Golgatha und uns unser schmutziges Kleid der Sünde auszieht und wegnimmt. Das ist dieser fröhliche Wechsel, von dem die Reformatoren gesprochen haben. Christus wird für uns zum Sünder, damit wir durch ihn gerecht werden, also gerechtfertigt. Dieser fröhliche Tausch. Wir bekommen sein weißes Kleid, weil er unseren Schmutz der Sünde auf sich nimmt. Jagt nach der Gerechtigkeit des Herrn. Der Gottlose dagegen jagt nach der Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit, Sünde und geht verloren, wenn er nicht umkehrt. Das zu Vers 9. Der Weg der Gottlosen ist dem Herrn ein Gräuel. Wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den hat er lieb. Vers 10. Da geht es auch um den Weg. Da heißt, wer den Weg, also den Weg mit dem Herrn, verlässt, wird schwer gezüchtigt. Wer Zurechtweisung hasst, der muss sterben. Das ist eine ernste Warnung. Und wir beobachten, oft lässt Gott Menschen gegen eine Wand laufen, die nicht auf dem schmalen Weg zur Erlösung sind, sondern auf dem breiten Weg der Verdammnis. Es ist Gnade Gottes, wenn sie gegen eine Wand laufen, damit sie umkehren. Sonst gehen sie ja immer weiter auf dem Weg der Verdammnis bis zur ewigen Feuerhölle. Gott ließ im Gleichnis vom verlorenen Sohn auch diesen verlorenen Sohn gegen eine Wand laufen. Er landete schließlich auf seinem Weg der Sünde bei den Schweinen. Und dort ist er aufgewacht und erkannte, wie hatte ich es bei meinem Vater so gut. Und dieser Vater ist ja ein Bild für Gott, bei dem der Mensch wegläuft. Und wenn es ihm wirklich ganz schlecht geht, dann wacht mancher, leider nicht jeder, aber doch mancher auf und sagt, wie gut habe ich es bei Gott. Ich will umkehren zu meinem himmlischen Vater. Und das geschah aber erst, als er wirklich ganz unten war. Gegen die Wand gelaufen war, symbolisch gesagt. Im Dreck bei den Schweinen. Ja, wie ist es bei uns? Habt ihr es auch schon erlebt, dass der Herr euch in Tiefen geführt hat? In notvolle Situationen? Gegen die Wand hat laufen lassen, damit wir nicht aus dem Ruder laufen. Und so gilt auch für uns, nimm Züchtigungen in deinem Leben als Zuchtruten Gottes an. Als Zuchtruten Gottes. Wer seinen Sohn lieb hat, der züchtigt ihn, lesen wir im Alten und im Neuen Testament. Erkenne die Züchtigungen Gottes, die schweren Wege, die tiefen Führungen, als einen Ruf nach Haus, in das Vaterhaus des Herrn. Und danke Gott, dass er dich nicht weiter ins Verderben laufen lässt, sondern zur Umkehr ruft. Wenn du nicht darauf hörst, dann wartet auf dich der ewige Tod, die Verdammnis. Und deshalb der Aufruf in Vers 10. Wer den Weg verlässt, manche waren auch schon auf dem Weg und haben ihn verlassen, sind abgefallen. Das gibt es leider auch eine Stelle, die das deutlich macht hier. Wer den Weg verlässt, wird schwer gezüchtigt. Wer Zurechtweisung hasst, der muss sterben. Vers 11. Totenreich und Abgrund sind dem Herrn bekannt, wie viel mehr die Herzen der Menschen. Immer erst ein bisschen nachdenken, was da steht. Ja? Totenreich und Abgrund oder Sheol. Unser Herz ist ein Abgrund, den nur Gott ganz ausloten kann. In unserem menschlichen Herzen sind Dinge verborgen, die uns unheimlich sind und Angst machen, wenn diese Dinge manchmal so nach oben kommen, zum Vorschein kommen und ihr ihre Macht fordern. Zum Beispiel geheime Wünsche, Unreinheit, Hass, Habgier, Neid, alle möglichen Arten von Sünden. Muss ich jetzt nicht alle aufzählen. Nur Gott, der Herr, kann durch Jesus Christus, seinen Sohn, unser Herz reinigen. Und das ist derselbe Gott, der das Totenreich und die Unterwelt kennt. Auch im Alten Testament ist schon die Rede vom Totenreich, also dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Und im Neuen Testament wird das noch weiter enthüllt, etwa in Lukas 16, in diesem Bericht, das ist kein Gleichnis, weil ein Eigenname vorkommt, nämlich Lazarus, in diesem Bericht vom reichen Mann und armen Lazarus, wo der Herr Jesus uns berichtet, wie es nach dem Tode weitergeht. Dass da ein Totenreich ist, wo zwei Bereiche sind. Einmal der Bereich der Frommen, Schoße Abrahams, alttestamentlich gesprochen, neutestamentlich das Paradies, in dem der Schächer sofort nach seinem Tod ist, der Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist der Bereich der Geretteten im Totenreich. Und durch eine unüberbrückbare Kluft getrennt, das Reich der Verdammten, wo der Mensch auch schon direkt nach dem Tod leidet unter der Flamme, diese Flamme des Verderbens. Also das, der Bereich der Frommen und der Bereich der Gottlosen, die sind getrennt durch diese unüberbrückbare Kluft. Und in diesen Bereich schaut der Herr hinein. Und das wird verglichen mit unserem Herzen, in das Gott auch hineinsieht. Für uns gilt, stelle dich auf die Seite der Frommen, der Geretteten. Nimm die Erlösung in Jesus Christus an, damit du jetzt schon ein gereinigtes Herz bekommst und in Ewigkeit bei Jesus sein wirst, auf der Seite der Geretteten und dann auch ewig im Himmelreich. Lass dein Herz reinigen durch Jesu Blut. Totenreich und Abgrund sind dem Herrn bekannt, wie viel mehr die Herzen der Menschen. Kleine Verschnaufpause, dass sich das bis setzt, ihr dürft nachher noch Fragen stellen. Wir haben noch einige wenige Verse. Vers 12. Der Spötter liebt es nicht, wenn man ihn zurechtweist. Darum geht er nicht zu den Weisen. Der Spötter macht einen Bogen um den Weisen, der in Gottes Weisheit gegründet ist, der gottesfürchtig ist. Der Spötter ist die extremste Form des Narren. Er meidet jede Kirche und Kapelle. Natürlich solche, wo Gottes Wort verkündigt wird. Es gibt ja leider auch andere. Dadurch läuft er aber in sein eigenes Verderben. Wenn das Herz verstockt ist und sich durch massiven Spott dann äußert als solches, wird es keine Rettung für ihn geben. In der Bibel, im Psalm 1, finden wir die Mahnung, du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo es vielleicht feuchtfröhlich zugeht und dann so unter der Alkoholwirkung dann angefangen wird zu spotten, spätestens dann sollten wir die Flucht ergreifen. Dann kann man auch nicht mehr evangelistisch reden. Wenn aber noch eine Möglichkeit ist, die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen, dann sollten und können wir auch hingehen zu Menschen, die von dem Herrn entfernt sind, zu Narren und auch Spöttern, aber nicht dann, wenn sie uns zerreißen würden. Dann sollen wir die Perlen nicht vor die Säue werfen. Da muss man einfach prüfen, wie weit ist es noch möglich, die frohe Botschaft zu sagen. Oder wird das dann alles in den Dreck gezogen? Da muss man eine heilsame Grenze erkennen. Aber grundsätzlich dürfen und sollen wir jedem Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus sagen, dass es eine Reinigung des Herzens gibt, dass eine Ehrfurcht vor Gott geboten ist, dass wir gerettet werden können. Wenn wir zu Spöttern und anderen Narren hingehen, so nennt es die Bibel, dann allein mit evangelistischer Gesinnung, ohne uns mit ihrem Spott und ihrer Narrheit eins zu machen. Das dürfen wir auf keinen Fall tun. Uns irgendwie eins machen, mitsaufen, mitspotten, dreckige Witze machen, das geht gar nicht. Ja. Dann lieber nicht hingehen. Bete für die, die gefangen sind in ihren Sünden, dass sie von ihrem bösen Weg umkehren. Und bete, wenn du ihnen die frohe Botschaft sagst, um Bewahrung und um viel Weisheit, die Geister zu unterscheiden, ob der Zeitpunkt da ist, ihnen jetzt die Botschaft zu sagen oder lieber noch zu warten. Das war Vers 12. Der Spötter liebt es nicht, wenn man ihn zurechtweist. Darum geht er nicht zu den Weisen. Er kommt nicht, aber die Weisen dürfen zu ihm hingehen, wenn Gott einem zeigt, jetzt ist ein Zeitpunkt da, wo er vielleicht offen ist. Da versuche es und sage ihm die frohe Botschaft. Vers 13. Wir machen noch bis Vers 17. 13 kommt jetzt. Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter, aber durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen. Christen müssten erlöster aussehen. Christen müssten fröhlicher sein, hat mal jemand gesagt. Ich habe auch mal ein Lied geschrieben, was so anfängt, genau mit diesem Text. Ja, der Grund ist, als Christen haben wir allen Grund zur Freude. Stecken wir andere durch unsere Freude in Jesus an oder laufen wir mit dem 7-Tage-Regenwettergesicht herum? Das ist kein glaubwürdiges Zeugnis als Christ, wenn man immer dieses 7-Tage-Regenwettergesicht hat. Ach, ich bin so fertig, ich bin überhaupt kein fröhlicher Christ, ich bin so negativ und so. Ja, wer wird sich da bekehren, wenn man ihm so gegenübertritt als Christ? Natürlich können auch Christen Tiefs haben, auch Depressionen sogar bekommen. Aber auch dann dürfen wir wissen, wir haben einen Herrn, der uns trägt. Auch dann sind wir getragen. Christus kann die Betrübnis deines Herzens in Freude verwandeln. Wir können es nicht erzwingen, wir können es nur erbeten und auch für andere beten. Es gibt auch Christen, denen es nicht gut geht. Nicht jeder ist immer glücklich und auch bereit, auf andere zuzugehen. Und da brauchen wir auch einander. Aber wir haben etwas, was die Welt nicht hat. Wir haben die Erlösung in Christus, wir haben den Sinn des Lebens, wir haben Vergebung der Schuld und wir haben diese Freude auf das Himmelreich. Und selbst in Krisen kann niemand uns diese Freude rauben, das dürfen wir wissen. Und deshalb haben wir diese innere Freude selbst bei äußerem Leide. Das war Vers 13. Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter, aber durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen. Noch die weiteren 4 Verse. Vers 14. Das Herz der Verständigen trachtet nach Erkenntnis, aber der Mund der Narren weidet sich an der Dummheit. Nun, auch hier geht es wieder um Weisheit und Torheit, wie in sehr vielen Versen der Sprüche. Und es ist immer wieder interessant, den speziellen Aspekt dieses spezifischen Verses herauszuarbeiten. Hier möchte ich Folgendes sagen. Wer klug ist, möchte gerne mehr wissen. Er möchte den Dingen auf den Grund gehen. Er begnügt sich nicht mit Oberflächlichem. Deshalb gilt für uns, grabe tief. Höre nicht auf die sich widersprechenden Stimmen in der Welt, zum Beispiel bei der sogenannten Wissenschaft, sondern vertraue auf Gottes Offenbarung in seinem Wort. Vers 15. Wer Kummer hat, hat keinen guten Tag, aber ein fröhliches Herz ist ein tägliches Fest. Wie ist die Grundeinstellung deines Lebens? Trägst du eine schwarze Brille? Trägst du eine rosarote Brille? Oder trägst du eine realistische Brille? Was heißt das, schwarze Brille? Da ist immer alles dunkel, traurig, keine Freude, bedrückend. Dann die rosarote Brille. Aber das sieht alles so toll und prima und gut aus. Oder hast du eine realistische Brille ohne irgendwelche Tönungen und du siehst die Welt, wie sie wirklich ist. Als Christen sollten wir Realisten sein. Die Welt so erkennen, wie Gott sie geschaffen hat, mit ihren Freuden, ihren Schönheiten, aber auch ihren schweren Zeiten. Und da tröstet mich immer wieder die Aussage unseres Herrn Jesus, sorge dich nicht um den morgigen Tag. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Freu dich über jeden Tag, wo du noch aufstehen kannst, deine Arbeit machen, wo du Freude hast, wo die Sonne aufgeht, auch den Regen brauchen wir, wo du im Kreis deiner Lieben sein kannst, wo du eine Gemeinde hast, in die du gehen kannst. Nicht jeder hat das, ja, ich weiß. Aber man kann sich an dem freuen, was wir haben, und das andere immer wieder dem Herrn hinlegen, dass er die Situation verbessert. Gott möchte immer mit uns sein. Erkennen wir es, dass er der Herr da ist? Ja, wir haben jeden Tag Grund, fröhlich zu sein, denn Jesus vergibt uns die Schuld, stärkt uns inmitten von Lebenskrisen und schenkt uns Freude an seiner Schöpfung. Wer natürlich eine schwarze Brille auf hat, der erkennt es nicht. Da ist alles abgetönt. Man sieht nur noch das Negative, aber das ist nicht in Ordnung. Gott möchte, dass wir ein dankbares Herz haben und für das danken, was gut ist. Wenn du zur Depression neigst, dann schreib doch mal auf, was du alles an Gutem hast. Du hast vielleicht eine warme Wohnung, du hast nette Nachbarn, du hast gute Freunde, du hast genug zu essen, du hast auch genug Geld. Nicht jeder hat es alles, aber das, was du hast, dafür danke einfach. Und dann schreib mal die Liste, was nicht gut ist. Du wirst sehen, du kommst auch sehr vieles bei der ersten Liste, an dem, was gut ist. Manche Menschen sehen eben nur das Negative und das ist nicht gut. Wer Kummer hat, hat keinen guten Tag. Er hat immer nur die schwarze Brille auf. Doch ein fröhliches Herz ist ein tägliches Fest. Das ist ein Grund zur Freude. Deshalb sei kein Pessimist, sondern Realist als Christ. Ein christlicher Realist. Dann noch Vers 16. Besser wenig mit der Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Wer wenig hat, kann nur wenig verlieren. Wer viel hat, hat großen Verlust, wenn es ihm genommen wird. Und deshalb gilt, lieber wenig und das mit Gottesfurcht als großer Reichtum ein unruhiges Gewissen. Der Reiche hat immer wieder Angst, dass ihm sein Reichtum genommen wird. Aber das unruhige Gewissen hängt noch mit was anderem zusammen, nämlich der Frage, wie der Reichtum erworben wurde. Wurde der Reichtum ehrlich erworben, durch eigenen Fleiß, oder kam er zustande durch Betrug und auf Kosten anderer, zum Beispiel Unterbezahlung von Arbeitern? Dann klagt einen das Gewissen an, wenn man es nicht verrohen lässt und zudeckt. Gibt es ja leider auch. Sei froh, wenn du noch ein unruhiges Gewissen hast, wenn du Unrecht getan hast. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, von diesem Weg umzukehren, die Sache in Ordnung zu bringen, da, wo du Menschen betrogen hast, zu bekennen, es ihnen zurückzuzahlen, also positiv zurückzuzahlen, was du ihnen vorenthalten oder geraubt hast. Ich habe von Fällen gehört, wo Menschen, da wo sie betrogen hatten, das an Läden geschrieben haben, Supermärkte oder ans Finanzamt. Und meistens waren die Besitzer so beeindruckt, dass sie gesagt haben, das war manchmal nach längerer Zeit, wir erlassen ihnen das, aber wir freuen uns, dass sie das zugeben. Also eher selten, dass da wirklich jemand dann mit Polizei dann und so weiter droht oder die einschaltet. Aber trotzdem ist es gut, wenn man Dinge in Ordnung bringt, damit es das Gewissen nicht dauerhaft belastet. Also wenn du irgendwo merkst, ich schulde noch jemand etwas, was ich schon lange zurückgeben müsste, dann tue es, solange dieser Mensch noch lebt. Besser wenig mit der Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Und jetzt am Abschluss kommt noch ein schöner, bildhafter Vers. Besser ein Gericht Gemüse mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Ja, ich möchte es mal so erklären. Wie schön, wenn es zu Hause friedlich zugeht. Und da gilt lieber in Bescheidenheit und mit Liebe leben, als in einem Palast mit Hass und Streit. Wie gut hat es jemand und wie gesegnet ist jemand, der eine liebende Ehefrau hat, die ihm ein einfaches Gericht zubereitet, aber mit Liebe. Das kann viel mehr wert sein als ein Riesenbuffet, aber eigentlich hat man dauernd Streit und Hass und versucht das irgendwie da auszugleichen, aber es ist keine Liebe da. Nichts schmeckt köstlicher als eine einfach zubereitete Mahlzeit, die mit Liebe gemacht ist. Ich freue mich zum Beispiel immer so auf solche Eintöpfe und Suppen, die meine Frau macht, die kann auch viel mehr noch. Aber ich weiß, dass es in Liebe gemacht ist. Und sie macht es auch immer so, wie auch mein Befinden ist. Manchmal will ich auch nicht viel essen und dann stellt sich darauf ein und passt sich da an und macht dann auch manchmal auch Pellkartoffeln, damit ich wieder basische Ernährung habe und so weiter und so fort. Also ihr seht, das ist alles in Liebe, in Rücksichtnahme. Und manchmal macht sie auch Sachen, die ihr gar nicht so schmecken, aber dann aus Liebe zum Mann oder zu den Kindern. Manchmal bekommt auch jeder nochmal ein anderes Essen. Da sage ich auch immer, musst du dir so viel Mühe machen. Also das ist wirklich Liebe. Und ja, das ist einfach schön, als wenn man ein Riesenbuffet hat, aber zu Hause keine Liebe isst. Und so ist auch, wenn ihr irgendwo eingeladen seid, da kann man ja noch so viel aufgetischt kriegen. Aber wenn das nur eine Formalität ist und keine, ja, ich sag mal, positive Beziehung da ist zu den Gastgebern, dann bringt es auch nichts. Und deshalb besser ein Gericht Gemüse mit Liebe, ein einfaches Gericht, als ein gemästeter Ochse mit Hass. Wichtig ist, dass die Beziehung stimmt, dass die Liebe da ist, die Liebe zum Herrn und auch die Liebe zwischen den Menschen. Amen. So möchte ich mit uns beten und soweit es möglich ist, bitte ich euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus, wir haben auch jetzt wieder vieles gehört aus deinem Wort. Auch das Wesentliche, die Liebe, die Nachfolge von dir. Dazu hilf uns allen, dir treu zu dienen und einander von Herzen zu lieben. Amen.